herzlich willkommen zur Vernissage des Denknetz-Jahrbuchs. Wir freuen uns sehr, dass das Denknetz an uns von der Aufnahmeschule gedacht hat, dass wir diese Veranstaltung hier durchführen können und bedanken uns beim Denknetz dafür. Dass wir überhaupt hier sind und diese Veranstaltung machen können, ist das Resultat eines aufreibenden und aufregenden Kampfs mit gutem Ende letztes Jahr. Vor einem Jahr waren wir schon hier, aber sehr unsicher. Wir haben uns quasi selbst eingeladen hier ans Silgäe. Die Stadt wollte uns zuerst nicht haben. Wir standen ohne Schulhaus da wieder einmal und haben uns dann hier einquartiert und konnten dann letztlich dank großem öffentlichen Druck und auch Aktionen, zum Beispiel auf dem 6-Leuten-Platz, konnten wir so viel Druck aufbauen, dass die Stadt dann letztlich zu einer Lösung bereit war. Und so kommt es, dass wir hier sind. Raffi, mein Name ist Michael von der ASZ. Raffi wird euch jetzt ein bisschen etwas zur Geschichte von der ASZ erzählen und ich werde nachher noch einige Worte zur papierlosen Zeitung verlieren.
Ja, von meiner Seite guten Abend zusammen. Wie gesagt, ich werde auf die circa 7-jährige Geschichte der ASZ eingehen und werde das auch versuchen, ein bisschen kurz und prägnant zu fassen. Ja, das Ganze geht zurück auf die Jahre circa 2005, 2006, 2007, so die, der Zeitraum, wo es im Flüchtlingscafé in Kasama sich Flüchtlinge und Aktivisten organisiert haben und dort angefangen haben, Protest aufzubauen gegen die Verschärfungen im Asylgesetz 2006. Und daraus ist die Bleiberecht-Kampagne entstanden, von deren Folge mehrere größere Aktionen in der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Das war die Zweikirchenbesetzung, die erste im Winter 2007 und 2008. Das war eine kurze Besetzung von 2 Tagen in Großmünster. Als Lancierung der Kampagne mit der Forderung Bleiberecht für alle Flüchtlinge in der Schweiz. Und ein Jahr später, im Winter 2008, 2009, wurde die Predigerkirche in der Altstadt besetzt, mit dem Ziel, auf unbestimmte Zeit dort zu bleiben und weiterhin auf dieser Forderung des Bleiberechts zu beharren, was zu einer rund 3-wöchigen Aktion geführt hat. Danach war es eine große Bewegung, große Organisation von Flüchtlingen und Aktivisten. Und es, nach dieser Besetzung war die Gefahr auch, dass sich das verliert als Bewegung, als physischer Ort, weil durch die 3,5 Wochen und auch durch das Flüchtlingscafé ist diese Bewegung auch mit einem Ort verbunden. Und aus diesem, also das ist ein großer Grund, warum dann die Schule entstanden ist, weil sie wollten einen Ort schaffen und das verbinden mit der Frage nach Bildung, das Recht auf Bildung, weil das war ein Bestandteil auch der Analyse der Bewegung in dieser Zeit, dass Minimalrechte oder allgemein, eigentlich die als Allgemeinrechte gelten sollten, für Flüchtlinge nicht gelten. Das war ein Grund, eine weitere Dynamik gab auch, weil aus der Besetzung war ja das einzige Zugeständnis, was die Regierung gemacht hat, war eine Härtefallkommission, dass sie gesagt haben, wir werden die Fälle einzeln prüfen und wir stellen die Aussicht, dass das unabhängig geprüft wird und nicht nur vom Migrationsamt selber. Und dass dort ein Kriterium wird die Sprache sein, die Sprachfähigkeit, die deutsche Fähigkeit der Leute. Und das war auch ein Teil, dass wir gesagt haben, okay, wir organisieren die Deutschkurse selber und versuchen das zu pushen, was man im Nachhinein sagen muss, dass da nicht viel daraus resultiert, weil die Kriterien waren extrem hoch für diese Härtefälle, auf die Sprache bezogen, aber auch allgemein, was das Migrationsamt und die Regierung und ein großer Teil der Bevölkerung als Integration definiert. Die Schule war von Anfang an das Prinzip der Autonomie und Selbstorganisation und das war quasi eine Bedingung, also die Bedingung dazu waren Besetzungen, also man konnte sich und man wollte sich auch nirgends reinmieten, sondern man wollte auch das Recht einfordern auf einen selbstverwalteten Ort der Bildung und aus diesem Grund ist die Schule auch sehr viel umgezogen, 14 Mal bis heute. Und in diesen 14 Mal gab es auch extrem kurze Zeit, also wo die Schule vielleicht einen Monat an einem Ort war. Die längste Zeit war in der Baracke in Güterbahnhof, das waren 3 Jahre. Mit der Zeit ist eine Institution geworden, die sehr groß ist. Also man kann sagen, dass hier um die 500, wenn nicht mehr, Kursteilnehmenden teilnehmen an den Bildungsangeboten und diese auch organisieren. Und weit über 100 Freiwillige auf verschiedenen Ebenen dieser Schule, Moderatoren, Moderatorinnen, aber auch in verschiedensten AG. Es gibt eine AG Recht beispielsweise, die auch Rechtsfälle bearbeitet. Es gibt eine AG Gemeinschaftsläden, die einen Kaffee und allgemeine Fragen der Raumbetreuung organisiert. Es gibt ein Schulbüro. Wie ich schon mal gesagt habe, die ASZ funktioniert auf dem Prinzip der Autonomie und Selbstorganisation. Das heißt, wir sind unabhängig von Parteien, Kirchen, von der Stadt. Das heißt aber nicht, dass wir gewisse Sachen einfordern von der Stadt, wie wir das auch mit diesem Haus, also mit diesem Ort gemacht haben. Wir haben von Anfang an gesagt, die Frage nach Bildung und nach den Rechten ist eine allgemeine Frage und wir wollen uns nicht einfach irgendwo einmieten und in Ruhe dort die Schule machen, sondern wir wollen diese Frage als allgemeine Frage der Gesellschaft stellen. Und wir haben eine bezahlte Stelle in dieser Schule aufgebaut für Kontakt und Organisation. Koordinationsstelle und von dort, für diese Stelle nehmen wir ein bisschen Geld von der Kirche und auch vom Integrationsfonds der Stadt. Ansonsten sind wir wirklich 100% auf Spenden angewiesen und das heißt auch heute Abend die Einnahmen des Anlasses gehen in die ASZ und einerseits kann man sich dort also man kann Getränke kaufen und es gibt dort auch eine Kollekte. Vielen Dank. Schönen Abend.
Gut, ich möchte noch etwas zur papierlosen Zeitung sagen, dass ein Projekt der ASZ ist. Es hat eigentlich begonnen als Projekt der Bleiberechtbewegung und der ASZ zusammen. Jetzt vor allem ein Projekt der ASZ. Der Text von Hatim Balok, der im Jahrbuch des Denknetzes erschienen ist, ist zuerst in der papierlosen Zeitung veröffentlicht worden. Eigentlich ist es eine schöne Kette, weil noch vorher wurde dieser Text an einer Demo als Rede vorgetragen und dann von der papierlosen Zeitung ins Denknetz-Jahrbuch. Das ist eigentlich sehr schön, die Verbindung, Bewegung und Wissenschaft, Bücher,
Reflexion.
Die Papierlosenzeitung gibt es seit 6 Jahren. Es gibt meistens eine gedruckte Ausgabe pro Jahr, die seit 3 Jahren der WOZ beiliegt als Beilage, aber wir haben natürlich immer auch Exemplare zum Verteilen, einige davon beim Büchertisch. Unser Ziel ist, die migrantische Stimme, die migrantische Perspektive, die antirassistische Perspektive in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Damit das noch besser gelingt, haben wir seit September eine neue Homepage auf der wir regelmäßig neue Texte veröffentlichen. Das können Kommentare sein, auch zur Politik der Exekutivmitglieder von im Selbstbild linken Parteien wie SP oder Grüne, also Mario Fehr, Susan Orbuli haben wir zwei Kommentare veröffentlicht. Aber es geht immer auch um die Berichte über die Lebensrealität, zum Beispiel von Sans-Papiers. Gerade im Moment sehr aktuell ist das Thema der Eingrenzungen, also dass im Kanton Zürich nicht für alle, aber man muss eigentlich fast sagen, fast schon pauschal Eingrenzungen zuerst auf Gemeindeebene und jetzt mittlerweile konnte direkt werden, dass es nur noch Bezirk ist, aber trotzdem ausgesprochen werden, dass diese Leute leben in Notunterkünften und dürfen dann diese Zone nicht mehr verlassen. Also das ist eigentlich so wie eine Freiluftgefängnis im Prinzip. Dazu haben wir einige Berichte veröffentlicht in der papierlosen Zeitung. Eine Frage, die sich uns immer wieder stellt, wie geht das am besten? Unser Anspruch eben, diesen Diskurs zu beeinflussen und auch die migrantische Perspektive einzubringen. Wir arbeiten auch viel mit Übersetzungen und auch ein Thema, auch die Zusammenarbeit mit migrantischen geflüchteten Journalisten auszubauen, denn es ist auch eine spannende Frage, oder was ist dann wirklich der Anspruch? Ist unsere Zeitung gut, wenn möglichst viele Geflüchtete selbst schreiben, aber es ist jetzt einfach nicht jeder Journalist. Es ist ganz unabhängig davon, was diese Person sonst alles kann. Das sind solche Fragen, die wir jeweils auch diskutieren, also die Frage des Subjekts, wer spricht da, wann wir das vielleicht auch wann wären wir dann zu einer langweiligen Stellvertreter-Zeitung, die einfach spricht für die anderen, wie es das sonst auch schon viel gibt. Ja, das sind alles Diskussionen, die wir führen. Ja, wie gesagt, Zeitung gibt es hier, Website www.papierlosezeitung.ch, lohnt sich immer mal drauf zu schauen und Ideen, Artikelvorschläge oder auch so Dinge wie, was darüber würde ich gerne mehr wissen, können auch immer an unsere Infoadresse oder nachher beim lockeren Gespräch, beim Bier oder Weißwein oder Mineralwasser uns überbracht werden. Gut, dann wünsche ich euch eine interessante Diskussion.
Ganz, ganz kurz vor dem inhaltlichen Teil möchte ich auch im Namen des Denkens euch willkommen heißen und vor allem bei euch hier in der Autonomen Schule mich bedanken für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir hier als Denknetz auch diese Podiumsdiskussion durchführen können. Das Denknetz ist vielleicht den meisten bekannt, ganz kurz. Wir sind kein Verein, wir sind ein Netzwerk von Linksgewerkschaftern, Leuten aus der Wissenschaft, wie du schon anklingen hast lassen. Leider wenig von sozialen Bewegungen, das kann sich ja auch noch ändern. Man kann Mitglied bei uns werden, das könnt ihr hinterher am Tisch machen. Wir haben etliches an Theoriearbeit, an Diskussionen, an Reflexionen über die, ja, ein Jahrzehnt ist es schon, wir sind 10 Jahre alt, 11 Jahre jetzt genau. Wir haben eine Webseite, wir haben diverse Publikationen, machen Veranstaltungen, wie beispielsweise jetzt demnächst einen Kongress in Basel an der Uni, Reclaim Democracy, sicherlich ganz interessant, also das liegt auch hinten aus. Und eines unserer Schwerpunkte ist eben, dass wir jedes Jahr einen thematischen Schwerpunkt, ein Sammelband herausgeben, wo wir dann in der Tat Wissenschaftlerinnen, aber eben nicht nur, Wissenschaftlerinnen einladen, zu diesem Schwerpunktthema eben zu schreiben. Und da laden wir auch immer aus der festen Gruppe der Redaktion neue Leute mit ein, wie eben diesmal Marina Richter, die zu diesem Thema Migration eben sehr kompetent und bewandert ist und die wir da gewinnen konnten, mitzumachen. Und wir haben dann eben in einem sehr intensiven Diskussionsprozess überlegt, was wollen wir in diesem Buch, was ist uns im Moment wichtig bei der Thematik, wer könnte dazu was schreiben, und dann haben wir da eben geschaut und sehr viele Leute gefunden, und das ist eben das Produkt, das eben heute Abend sozusagen vorgestellt wird und nachher sicherlich auch mit einem Glas Sekt oder Bier, wenn es denn gibt, Bier Paul, auch darauf angestoßen werden kann. Das soll es gewesen sein. Wir haben, glaube ich, viel Spannendes vor und deswegen übergebe ich der Marina.
So, danke. Also ich hoffe, dass es jetzt noch spannender wird. Ich möchte Sie jetzt im Rahmen vor allem auch der diesjährigen Denknetz-Redaktion begrüßen zu diesem Podium. Es wird schon nur etwas Bewegung geben, weil wir haben ein Mikrofon, das wird jetzt dann immer wandern. Die Idee des Podiums ist, dass wir eigentlich Fragen, Gedanken, die in dem Denknetz-Jahrbuch angelegt sind, aufnehmen, weiterspinnen. Wir können natürlich nicht alles behandeln, also es lohnt sich auch danach noch einen Blick hineinzuwerfen. Gleichzeitig haben wir auch sehr verschiedene Personen zum Podium eingeladen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und angenommen habt. Und es werden also auch unterschiedliche Perspektiven zu diesen Fragen und Themen kommen. Jetzt, wir haben ein kleines Sprachproblem, oder ich muss einfach sagen, dass Hatim, du verstehst Deutsch, das ist schön und gut, aber du kannst besser auf Englisch formulieren. Also er wird auf Englisch seine Antworten und Ausführungen geben, ich werde etwas verkürzt eine Zusammenfassung auf Deutsch jeweils machen. Ich denke, das ist besser so. Gut, und damit möchte ich eigentlich starten und möchte in einer ersten Runde euch dreien etwas das Wort geben, damit ihr euch wie auch inhaltlich präsentieren könnt. Wir haben uns geeinigt, dass wir einfach der Reihenfolge des Programms folgen, alphabetisch, damit keine falschen Vorstellungen entstehen. Also, Susanne Bachmann, du bist Soziologin, auch Geografin, du hast in Bern eine Dissertation geschrieben 2014 zur Integrationspolitik und entsprechend schöpft ja auch deinen Beitrag im Denknetz-Jahrbuch aus dieser Dissertation. Die gesamte Arbeit, wenn es Sie dann weiter interessiert, finden Sie beim Springer Verlag unter dem Titel Diskurse über Migrantinnen in Schweizer Integrationsprojekten. Heute bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Schule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz, etwas lang, und auch Teil der sozialen Bewegung, die sich mit Migration und Flucht auseinandersetzt. Jetzt beim Lesen deines Beitrags geht es um Migration, aber vor allem auch um Integrationspolitik. Das wird ja gerne in einem Atemzug genannt. Und wenn ich jetzt deinen Beitrag aus dem Sammelbuch auf einen Nenner bringen müsste, dann wäre das: Migration heißt Grenzen überwinden, Integrationspolitik grenzt Menschen aus. Was kannst du dazu sagen?
Ja, super, auf den Punkt gebracht, danke. Ja, also ich habe den Bereich Arbeitsmarkt untersucht und wenn man den Arbeitsmarkt anschaut, dann heißt eigentlich der Begriff Migrationshintergrund, also eigene Migrationserfahrung oder Migrationserfahrung der Eltern, das ist eigentlich ganz oft ein Synonym für schlechtere Chancen. Also schlechtere Aufstiegschancen, häufiger ein Job, der unter dem Ausbildungsniveau liegt, häufiger Tieflöhne und so weiter, das muss ich Ihnen nicht erzählen. Und wenn man mal genauer hinschaut, dann sieht man, dass es da nicht nur um nationale Herkunft und Migrationserfahrung geht, sondern auch ganz viel um Geschlecht. Also dass bei eingewanderten Frauen sich Benachteiligungen zu kumulieren. Das, also man sieht das zum Beispiel an der Statistik wunderbar an der Armutsquote, die ist nämlich so unterteilt nach Geburtsort, Nationalität und Geschlecht. Und dann kann man so schön so eine vierstufige so eine Treppe sehen, wo die im Ausland geborenen Frauen am meisten von Armut betroffen sind. Also die Frauen sind gegenüber den Männern benachteiligt und haben eine schlechtere Position inne und die Schweizer und Schweizerinnen sind nochmal in einer besseren Position gegenüber Ausländerinnen und Ausländern. Das schichtet sich so schön. Und das ist einfach ungerecht. Ganz einfach, das ist ungerecht. Und Integrationspolitik, das zeigt meine Studie, das zeigen auch andere Studien, die fördert genau diese Dynamik von Segregation nach Herkunft und nach Geschlecht. Also wir finden im Integrationsbereich, in der möchte böse sagen, Integrationsindustrie, findet man ganz viele engagierte Menschen, die sich unter zum Teil sehr schwierigen Bedingungen engagieren. Aber das Problem ist, dass man da auch ganz viel so Vorstellungen und Bilder findet, die in den Köpfen sind, die in den Maßnahmen sind, die da so eingelagert sind. Und Das sind Vorstellungen, also man kann sagen, dass die Integrationspolitik geht von so einem bestimmten Typus des Migranten aus. Der ist bildungsfern, der ist unprofessionell, der ist in patriarchalen Geschlechterrollen verhaftet. Also die Frauen sind für die Familie zuständig, die Männer für das Einkommen. Das ist übrigens ein Familienmodell, was sich bei Schweizerinnen statistisch viel häufiger findet als bei migrantischen Familien. Also Integrationspolitik basiert eigentlich auf einer Logik, die völlig veraltet ist. Es gibt eine Gruppe, die hat Defizite und die Politik ist aufgefordert, die Defizite zu beseitigen. Eine andere Logik wäre ja zu sagen, wir wollen die Institutionen des Alltags so gestalten, dass Vielfalt berücksichtigt wird, dass Vielfalt auch ein Vorteil ist, dass das was ist, wo geschätzt wird. Also wir brauchen eigentlich nicht eine Helferindustrie und wir brauchen auch nicht diese bevormundenden Zwangsmaßnahmen, die Integrationspolitik de facto oft ist, sondern es braucht eigentlich sowas wie Barrierefreiheit. Es braucht sowas wie ein Aufbrechen von Hürden, damit Menschen eben nicht mehr ausgeschlossen werden. Und meine Frage heute so ein bisschen, ich möchte gerne mit euch in die Diskussion kommen, was da eure Erfahrungen sind, was können wir machen? Also wir sind ja an einem tollen Ort, wir sind in der autonomen Schule, wo eigentlich neue Formen des Zusammenarbeitens, der Auseinandersetzung geschaffen werden. Und ich glaube, es wäre spannend, mit euch zusammen zu diskutieren, wie können wir zusammen solidarisch werden, wie können wir eben Barrieren niederreißen. Ich fand das schön, was wir vorhin gehört haben, dass eigentlich die Rede von der Straße in die Zeitung, ins Buch gekommen ist. Und ich glaube, ich würde gerne wieder zurückgehen, ich würde gerne schauen, jetzt haben wir schlaue Sachen geforscht, uns auseinandergesetzt mit dem Buch. Und jetzt, was heißt das für unsere Praxis, was heißt das für unseren Alltag in den Betrieben, in den Quartieren, in den Politgruppen, was können wir da tun? Das fände ich spannend, wenn wir da hinkommen.
Danke, also danke auch, dass du mit deiner Frage aufhörst. Das gibt uns ja dann danach Möglichkeit anzuknüpfen. Ich mache aber zuerst bei der Runde weiter. Hat in Baloch, er hat Politologie studiert in Baluchistan. Das ist heute eine der vier Provinzen in Pakistan. Du korrigierst sonst.
Das ist okay.
Ich habe etwas Geschichte studiert als Vorbereitung auf diese Präsentation. Und nach der Unabhängigkeit von England, das war 1947, wurde Baluchistan, also hat sich unabhängig erklärt und wurde von Pakistan annektiert und ist seither ein Teil von Pakistan und seitdem kämpfen nationalistische Bewegungen für die Unabhängigkeit von Pakistan. Der Hintergrund ist wichtig, weil Hatim in Baluchistan eben politisch aktiv war. Er war in der wichtigsten nationalistischen Unabhängigkeitspartei. Und daher ist er auch geflüchtet und ist seit 2012 als politischer Flüchtling in der Schweiz und wartet derzeit auf einen Entscheid. Auch in der Schweiz setzt er seine politische Aktivität fort, nichtsdestotrotz muss man sagen, und engagiert sich insbesondere für Menschenrechte. Und eben wie dein Beitrag zum Denknetz-Jahrbuch zustande gekommen ist, muss ich jetzt ja nicht mehr sagen. Wenn ihr dann weitere Informationen noch wollt, es gibt einen sehr informativen Artikel im Tagesanzeiger, der in den letzten Monaten erschienen ist, wo man das auch nochmals etwas genauer nachlesen kann, deine Geschichte, weshalb du da bist, etc. Aber ich möchte dich fragen, was für dich Grenze bedeutet, was du für Erfahrungen gemacht hast mit Grenzen. Kannst du dazu etwas ausführen?
Thanks a lot for inviting me. It's a honor for me to be in this podium with all of you. First of all, I thanks to Pablo Saito for giving me the chance to publish my speech and to Sharon. She's here. She did the translation from English to German. What means borders for me? It is a hard question as well. So I can't say, but I believe it exists in our real life. We have borders, we can't deny it. We wish that we could be migrated without grimson, but it is not possible, and we need to accept it. And I wish that people like us could come in this part of the world, could be treated as a human being. That would be the borders, migration without borders. But the borders are existing and people are suffering. Near all these borders are the people like me who are here in this very nice country, but still having a lot of problems because of country's nice rules and regulations. Thank you.
Also, Hatim, du bedankst dich für die Einladung und die Publikation, sehr gern geschehen. Natürlich, es ist eine schwere Frage. Und du sagst, wir haben Grenzen, wir können das nicht verneinen. Das Ziel wäre, dass man als Mensch behandelt wird, auch wenn man migriert, und dass es eigentlich eine Migration ohne Grenzen gäbe. Das wäre das Ziel. Denn wenn auch die Schweiz ein schönes Land ist, so stellt sie doch viele Hindernisse, Hürden, bürokratische Probleme in den Weg. Danke. Und zuletzt jetzt Matthias Ruin. Du bist einerseits Theologe, hast du mir gesagt, hast lange Zeit bei der reformierten Berner Kirche gearbeitet, im Bereich Ökumene und Entwicklungspolitik, Migration, und bist dementsprechend heute auch Redaktor der Zeitschrift Neue Wege, die ja Beiträge zu Religion und Sozialismus vereint. Und andererseits hast du dich auch im Bereich Völkerrecht, Menschenrechte einerseits weitergebildet und arbeitest in diesem Bereich auch bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights in Bern. Und da hatte ich vor allem auch einen Aufenthalt in Palästina geprägt als Leiter eines Reha-Zentrums für Kinder mit Behinderung. Und du bist mit dem Denken jetzt nicht nur über den Artikel verbunden, sondern auch eben mit dem Kongress Reclaim Democracy, wo du ja mitdenkst und mitarbeitest. Im Zusammenhang mit deinem Engagement bei der Menschenrechtsbewegung würde mich interessieren, Migration als Menschenrecht, das ist ja eine Grundfrage, ein Grundtenor im Buch. Was heißt das? Vielleicht auch, was bedingt das?
Ja, Migration als Menschenrecht, für mich persönlich heißt das ja überraschenderweise, dass ich das mehr oder weniger habe. Einige von euch auch. Hier drin stelle ich mir vor, andere gar nicht. Also ich habe zum Beispiel, du hast es erwähnt, ich konnte ein paar Jahre lang in Palästina leben und arbeiten, konnte mich dorthin bewegen, mich dort niederlassen, nicht ganz ohne Schwierigkeiten, aber immerhin in einer Situation, in einem Land, wo sich viele Leute, die eigentlich von dort stammen, nicht hinbewegen können. Und gerade die Leute sind extrem auf ein Recht auf Migration angewiesen, wenn sie zum Beispiel als Flüchtlinge jetzt in Syrien leben oder gelebt haben. Oder sie sind, Recht auf Migration geht ja dann in alle Richtungen, sie sind auch ein Recht auf Rückkehr. Oder sie fordern ihr Recht auf Rückkehr eben dorthin, wohin man sie oder ihre Vorfahren vertrieben hat. Also das ist meine erste spontane Antwort, Recht auf Migration, was bedeutet das oder eben was bedeutet das mir? Wenn man vom Recht auf Migration als Menschenrecht spricht, dann schauen wir vielleicht in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Dort sind ja die Menschenrechte zum ersten Mal festgeschrieben. Im ersten Artikel, ihr kennt den bestimmt, steht ja, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechte geboren. Also offenbar gibt es Rechte für alle Menschen, alle sind gleich an Würde und Rechten. Dann steht aber im 13. Artikel dann in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl seines Wohnsitzes. Super, darum geht es, oder? Also Recht auf Niederlassungsfreiheit, Recht auf Migration, könnte man sagen. Ist aber noch der Nachsatz, innerhalb eines Staates. Und im Pakt dann der bürgerlichen und politischen Rechte, der dann später die Menschenrechte ausdifferenziert hat, steht dann, jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat das Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen. Also jetzt ist schon mehrfach eingeschränkt. Für HTM ist es schon ein bisschen schwieriger jetzt bei dieser Formulierung. Also die Menschenrechte sind nicht in einem herrschaftsfreien Raum formuliert worden, oder das System der Menschenrechte findet nicht irgendwo im einem freien Staat, sondern hängt, also das Völkerrecht oder die Menschenrechte ist ein Recht von Staaten und stößt offensichtlich in diesem Kontext Migration sofort an Grenzen, oder? Also nicht unbedingt an die Grenzen des Völkerrechts, könnte man sagen, aber eben an die nationalstaatlichen Grenzen. Und jetzt ist die Frage, ist das Recht auf Migration, ist das einfach eine logische Weiterentwicklung dieses Rechts auf freie Niederlassung, das innerhalb von Nationalstaaten postuliert ist? Geht es darum, dass, was im ersten Artikel steht, eben jeder Mensch hat das Recht, hat die gleichen Rechte, jeder Mensch ist frei und gleich an Würde und Rechten geboren, ist das, was wir jetzt einfach ausdehnen können, von dem her, was wir schon haben. In der Migrationscharta, und das ist das, was wir im letzten Jahr formuliert haben, diese Charta, freie Niederlassung für alle, willkommen in einer solidarischen Gesellschaft, dort haben wir, und wir sind natürlich längst nicht die Einzigen, aber das ist die Logik, die dahinter steht, formuliert, dass es eben die wirtschaftliche Nützlichkeit, die kulturelle Nähe, in Anführungszeichen, Herkunft, Klasse, Geschlecht, Religion oder Rassismus ist, die entscheiden über Einschluss oder Ausschluss. Also geht es offenbar darum, dass die einen in diese Rechte eingeschlossen sind, in die Möglichkeiten, und die anderen ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich mal das da lassen soll, und ich kann dann nachher ja etwas dazu sagen, wie wir jetzt diese Rechte begründen könnten, oder auch, ich meine, das ist dann auch meine Frage für die Diskussion, was machen wir mit dieser Forderung, jetzt auch politisch in unserem Alltag, in der autonomen Schule, in der Schweiz, in unserem Kontext, wie gehen wir, also ist das unsere politische Forderung, die wir auf die Straße tragen, zu der wir politische Prozesse gestalten, oder ist das der utopische Horizont und uns geht es um ganz andere Fragen? Das würde ich gerne dann weiter diskutieren.
Ja, danke. Also die Fragen auch zur praktischen Arbeit, ich denke, die kommen dann sicher auch aus dem Plenum oder gemeinsam können wir die auch noch weiter diskutieren. Ich habe noch ein paar Nachfragen, um so, was ihr angefangen habt, noch etwas weiter zu treiben. Susanne, du hast davon gesprochen, dass es Bilder gibt in den Köpfen der Menschen, die, sagen wir, Integrationspolitik machen oder die sie dann halt auch ausführen müssen, also die Leute, die an der Front, sei das vom Staat, von NGOs, solche Programme durchführen. Was für Bilder sind das, die diese Politik und auch die hehren Absichten dann behindern?
Also ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe in meiner Studie Integrationsprojekte untersucht und mir war wichtig, so, oder mich hat interessiert, herauszufinden, herauszuarbeiten, wie funktioniert diese Maschinerie, was sind die Vorstellungen dahinter, wie funktioniert dieses Räderwerk, was hält das am Laufen und was steckt da so drin. Das heißt, ich habe vor allem Expertinnen interviewt, mit Fachleuten geredet, die halt diese Politik machen. Mich hat interessiert, wie sehen die das Problem, was ist für sie eine Lösung, was steckt da drin? Und das Spannende ist, das ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig neu, die Bilder, die man da findet, das Spannende ist, wie wirkmächtig diese Bilder sind, die man da findet. Also ich habe schon vorhin gesagt, der typische Migrant, oder das sind also Bilder, wo es um fehlende Bildung geht, so diese Vorstellung von, dass Migranten automatisch bildungsfern sind, ist sehr, sehr stark, und diese Bilder über patriarchale Geschlechterverhältnisse, die bei Migranten typisch sind. Und diese zwei Topi, die kommen immer wieder vor und die sind wahnsinnig stark, auch bei denen, die dann immer wieder versuchen, gegen diese Bilder anzukämpfen. Und die sind so verankert in den Programmen, in den Maßnahmen, in dieser ganzen Logik, dass sie sich immer wieder durchsetzen und die genau dazu führt, dass die Integrationspolitik, die eigentlich da angetreten ist und die postuliert, Chancen zu verbessern, Chancen zu erhöhen, dass die eben genau den gegenteiligen Effekt hat. Und ich denke, diese Bilder sind ganz funktional, die sind ganz, ganz wichtig, weil die nämlich legitimieren, dass Migranten und Migrantinnen immer wieder kanalisiert werden in ganz bestimmte Arbeitsbereiche, in eben tendenziell privatisierte Arbeitsbereiche, im Dienstleistungsbereich. Oder? Es gibt auch positive Bilder, diese Bilder sind oft auch gut gemeint, oder? Sie finden auch immer wieder so das Bild des netten, authentischen, emotionalen Migranten, also oft auch männliche Bilder, die eigentlich auch so ein Gegenbild sein könnten zu einer weißen, hegemonialen Männlichkeit. Aber das sind dann doch wieder eigentlich Bilder, die legitimieren, warum sich Migranten besonders gut eignen für Dienstleistungsarbeit, zum Beispiel für Pflegehilfe, tendenziell privilisierter, schlecht bezahlter Job in einem bestimmten Dienstleistungssektor. Also die Bilder sind nicht neu, aber die sind ganz wirkmächtig und legitimieren Ausschlüsse. Das ist ein Ergebnis, was mich immer wieder schockiert, wenn ich an meine Arbeit denke, weil doch eigentlich Migration eben nicht heißen sollte, dass Türen sich verschließen und Chancen verwehrt bleiben. Und deswegen meine Frage, die ich dich gestellt habe, wie können wir dagegen anrennen, weil meine Forschung hat sich quasi mit dieser Brille beschäftigt, die in den Institutionen drin ist. Also mit welcher Brille schaut eine Institution, schaut eine Maschinerie auf Menschen, auf Migranten und Migrantinnen? Aber das ist natürlich nur ein Puzzleteil. Und ich denke, also der Artikel von dir, Hartim, heißt ja irgendwie raus aus der Komfortzone. Und meine Frage ist ja, wo fangen wir an? Was heißt das genau? Und ich glaube, da sind wir alle gefragt.
Ein Teil solcher Integrationsangebote stammt ja von kirchlicher Seite. Also du bist nicht ein Vertreter der Kirche an sich, aber weil ja dieser Migrationscharakter auch aus dem kirchlichen Kontext kommt, würde es mich interessieren, wie du solche Integrationsangebote siehst, wie sich das mit der Migrationscharakter, also nicht vereinen lässt, aber was, weil ihr so Aspekte drin habt, Solidarität, Gleichheit, wenn du jetzt solche Integrationsangebote anschaust, was ist deine Meinung oder Aussage dazu?
Die stehe natürlich genau in der Spannung, die Susanne beschrieben hat. Also oft mit irgendwie gutem Willen für solidarische Projekte, für einen gemeinsamen Weg in einer Gemeinde, an einem Ort, für Projekte, wo sich auch Geflüchtete oder andere Migrantinnen und Migranten daran beteiligen. Und dann drohen sie immer wieder mal ab und zu natürlich an diesen Bildern, die du sehr schön beschrieben hast, die wir, würde ich jetzt auch sagen, die wir alle mittragen, die dann daran scheitern. Und mit der Migrationscharta versuchen wir eigentlich zuerst einmal den Rahmen aufzubrechen. Also zu sagen, gerade jetzt im kirchlichen Kontext auch, der Hintergrund ist nicht einfach irgendwie Zuwendung, Unterstützung für Menschen, die irgendwie Hilfe benötigen, sondern der Hintergrund, auch der ideologische Hintergrund in der Kirche, ist eigentlich diese große Erzählung, in der es eben um die radikale Gleichheit geht, um Gerechtigkeit, um Teilhabe an etwas gemeinsam, um Befreiung. Das ist die gemeinsame Basis, von der wir dann auch die ganz kleinen Projekte durchführen und nicht ein Konzept von assistenzialistischer Unterstützung, von Fürsorge, von irgendwie diakonischer Zuwendung für andere.
Hake, wir haben davon gesprochen, dass Bilder in den Köpfen der Menschen ein Hindernis darstellen können, um Migranten, Flüchtlingen gegenüber offen und unvoreingenommen zu handeln. Was ist deine Erfahrung? Also, du hast einen schwierigen Weg hinter dir. Waren das Bilder, was waren das für Hürden, die du angetroffen hast?
Okay.
Yeah. We said that it's images in people's minds hinder people to act openly towards migrants. What's your experience? Is it images? Is it rather what are the hindering aspects?
Yeah, I'll try. Because I'm sitting here, I'm very, very hurted what I'm being treated from the Swiss government. I've been said that I should not discuss these things in the public, but as my friend Matthias was telling that, yeah, I mentioned the number each, that we are born free and we have all the rights And this was also my thinking when I was struggling for my people back home, that when we will reach in a such a place which is a democratic country, so we will get a more chance to highlight our problems, and the people and the government will be willing to listen us in a good way. But unfortunately, now, 3 weeks before they transfer me in a bunker in Urdol, if you can study the UNHCR rules and regulations which are signed by Source Israel, that the bunker itself is against the laws, then how can you put a person without sun, without air, and nothing? You are creating just frustrated souls. So I tried to find out what is the reason behind and why I'm being treated like this. Then I know someone from a human rights organization, and they tried to find out from Canton Zurich that they are not happy about my public appearances, and that's why they want to push me down. So this is so horrible, so crazy, that I'm coming to public and telling how we are being treated. As a refugee or as a political activist, in even the democratic country, the rules, the sign, the treaties, the Geneva Convention, blah, 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 with all signatories, instead you are treating a person just for going to public and speaking and tell them come out from your comfort zone, because the decisions, the countries, the West are making, how much your decisions are impacting in our lives. I come from a war zone. I lost my around 20 close friends. Still the houses are being burned. So, and you can see how I just collected these data from Stockholm Institute Peace Research 2015. Billions of dollars are being expended in the arms production, and all these arms are being sent to third world countries, and we are so stupid that we purchase these arms, ammunition, and kill each other on the name of stupid religion, on the name of so many things. And I don't know why. And my point of view is that the people who proclaim and somehow that they are working for pension rights or for, they have that much ego. They are not even still willing to come out from their own self. Everybody has fixed or set up their own grandson within their mindset. And like that, I'm quite disappointed in somehow that how we can find a solution for all these problems. Just for evening discussion, just going to a public and a speech. No, these things need a practical step ahead. They require a practical step which could be having so many consequences. So, thank you.
Du sagst, wir sind eigentlich frei geboren, und deine Hoffnung war in einem demokratischen Land wie der Schweiz, dass du hier mehr Möglichkeit für einen politischen Kampf hast, aber dem ist nicht so. Du wurdest vor kurzem in eine andere Unterkunft überführt, in einen Bunker, wie du beschreibst, ohne Sonnenlicht und frische Luft. Das ergibt nur frustrierte Seelen. Du sagst, dass die Schweiz nicht froh ist über deinen politischen Aktivismus, und das, obwohl sie internationale Abkommen unterzeichnet hat, Abkommen zu Menschenrechten etc. Und dennoch werden Menschen so behandelt, obwohl es all diese Abkommen gibt. Du kommst aus einem Krieg, du hast Freunde verloren, du fragst dich, auf welcher Grundlage man Waffen kauft und Kriege führt. Und gleichzeitig sagst du auch, dass viele Menschen, die für Menschenrechte sich einsetzen, halt auch ein großes Ego haben und für sich selber oder für ihre für ihre Karriere schauen. Wir haben alle auch unsere eigenen Grenzen. Wir sind jetzt, also wir sind eigentlich mit Migration gestartet, sind etwas über Umwege jetzt bei der Integration gelandet. Meine Idee war ja auch, dass Migration ist eine Art, man könnte sagen, eine Beziehung, oder es braucht immer die Leute, die migrieren, es braucht aber auch die Staaten oder die Länder. Wenn es ja die Staaten nicht gäbe, gäbe es keine Grenzen und gäbe es auch keine Probleme, dann könnten wir uns irgendwohin niederlassen. Ich möchte die Diskussion gerne noch ein bisschen in diese Richtung weiterführen. Vielleicht, dass wir uns zuerst noch einmal klar überlegen, was heißt es, wenn es wirklich ein Recht auf Migration, sprich auch ein Recht auf Niederlassung gibt. Was würde das konkret heißen, Matthias? Kannst du das noch etwas konkretisieren? Man sagt das ja so leicht, aber was heißt das genau?
Ja, das heißt vielleicht zuerst einmal einfach, dass dann alle Migrationspolitik, Integrationspolitik nicht mehr notwendig wäre oder abgeschafft werden könnte. Dann ging es wirklich um Gleichstellungspolitik, um Menschenrechte für alle in derselben Art und Weise und nicht mehr um diese Sonderregimes, eben wie du sie geschildert hast, für die Integration oder für diese extreme, um diese extreme Hierarchisierung, Kategorisierung von Menschen, die du hier in der Schweiz erlebst, dann ging es nicht mehr um Kämpfe um ein Asylgesetz, um all diese Dinge. Also das wäre eine erste Konsequenz, die wir uns in unseren Köpfen gewissermaßen bewusst machen müssen, dass das auch eine Möglichkeit wäre, eben diese Kategorien, du hast gesagt, eben Menschen, die im Integrationsbereich arbeiten, reproduzieren sie selber, hat ihm halt gesagt, Leute, die auch in politischer Arbeit, Menschenrechtsarbeit stehen, tragen auch selber diese politischen, psychologischen Grenzen mit sich herum. Also offene Grenzen, das Recht auf freie Niederlassung wäre bestimmt ein Beitrag auch zur Überwindung dieser weiteren Grenzen, die vorhanden sind.
Jetzt, Susanne, du hast dich ja eben mit den Fragen auch einer konkreten Realpolitik beschäftigt. Ich weiß nicht, ob die Frage etwas für tief ist, aber könntest du dir vorstellen, was würden die Personen, die in diesen Integrationsprojekten, Programmen arbeiten, zu so einer Vorstellung sagen, dass Menschen kommen können und dass es dann um Fragen von Gleichheit, um Fragen von Gleichberechtigung geht, von Zugang, aber gar nicht mehr um Fragen, ob man jetzt Deutsch kann oder welchen Status man hat.
Ja, gute Frage, weiß ich auch nicht, müsste man die mal fragen. Ich glaube, dass für mich jetzt nicht so interessant ist eigentlich, was die einzelnen Menschen denken. Also ich bin da wirklich tollen Menschen begegnet, wie gesagt, engagierten und spannenden Menschen. Interessant scheint mir vor allem diese Maschinerie dahinter, oder? Wie Grenzen in dieser Maschinerie verankert sind. Ich glaube, das sind nicht unbedingt Menschen, die was Böses wollen, die engagiert sind in der Integrationspolitik oder in diesen Projekten, die ich untersucht habe, sondern das ist einfach eine Denklogik, die wir unbedingt kritisieren und angreifen müssen. Und ich will eigentlich nicht so sehr mich mit den Leuten rumschreiben nur und sagen, Mensch, was hast du da im Kopf, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir die Logiken, die dahinter stehen, angreifen. Was mich persönlich eigentlich noch viel mehr umtreibt, ist eben das, was Hatim so ein bisschen angesprochen hat, mit den Grenzen im Kopf, oder? Also wir haben so unterschiedliche Erfahrungen, die aus unseren Privilegien oder aus unseren Benachteiligungen resultieren, aus dieser massiven Entrechtung, die Einzelne von uns erfahren haben, oder aus dieser totalen Privilegierung, die andere von uns erfahren haben. Und wie ist da überhaupt eine Begegnung möglich? Also nicht nur eine Begegnung im Sinne von wir kommen zusammen und das ist nett, sondern einfach ein solidarisches Zusammenstehen, ein Organisieren für soziale Rechte, oder? Ist das eigentlich überhaupt möglich, wenn wir so unterschiedliche Erfahrungen haben, wenn wir so unterschiedlich wenn wir so unterschiedlich in der Welt sind, wenn es für die einen ums Überleben geht und für die anderen darum, sich zu überlegen, wohin die nächsten Ferien gehen. Wie können wir überhaupt zusammen politisch uns verstehen und uns austauschen? Ist das überhaupt möglich? Das ist was mich gerade persönlich sozusagen eigentlich wahnsinnig umtreibt, oder? Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Fragen, die wir da stellen müssen, aber was heißt das eigentlich konkret? Wie können wir zusammenarbeiten?
Wenn man so in eine öffentlichere Diskussion, also die wir jetzt hier führen, also in die breite Gesellschaft hinaus sagt, es braucht ein Menschenrecht auf Migration, dass alle sich dort niederlassen können, wo sie wollen, und dann kommt sehr schnell die Kritik, dann wandern alle dort in die reiche Schweiz, nach Deutschland und so weiter aus. Was sagst du dazu?
That could be possible, but so many people like money or something. But yeah, there are different types of people, and their thinking, their backgrounds, and of course, we all refugees. They are coming from different parts of the world. They are not that much positive, and they are not that much good. Of course, there are bad people everywhere, and there are good people. As a refugee, I should accept this reality. And we are coming, we have so many horrible things we bring with us when we come to Europe or when we come to this part of the world. I give an example that we are coming from a male-dominant society and from so many, which has so much a negative impact in our society there. And we can share, we can take your good things, you have a lot of good things here in Europe, and we should leave our bad things, you should leave your bad things, we can take your good things, we share our good things, then we can create a very beautiful environment which could be acceptable, which could be nice for all of us. We should accept, I should not say that, oh, I'm very nice, I don't want to change or adopt my host country culture, or don't think to make jokes on Swiss Käse or rocket or something, because it is part of the Swiss culture. If I don't like someone make a joke on my something which I belongs to my culture, so I should have the same respect for my opposite, whether I like it or no. And of course, every country, we need to be realistic, and somehow the strong slogans, the very hard line, you can get schnell the popularity of the people. They think, yeah, we can do like that. But we need to accept the ground reality. Of course, Swiss is a small country. Might be they can't accommodate a huge people. But at least how much they can do, they should do it in a way which should based on justice. And of course, the people, they are sharing the same culture. I discussed this so many times, that why Saudi Arabia, why the Gulf countries, they are that much rich, why they don't take any refugees, why they did not sign the refugee contract in Geneva. So the people that are coming from Syria, the people that are coming from the Arabic countries, even I like to stay in Oman, not come to this part of the world. So if they could have signed, or if there is such an option, so many people could have gone there, because they share the same language, the same culture, the same environment. So it is very hard. We don't have any solution for all these problems. But at least we, from this part of the world, with our education, with our knowledge, with our freedom, we can force our governments to stop the production of weapons. We can force the government to stop sending weapons to war zone countries. I just read an article and I was very shocked. It was published on 4th November 2016 in Tages-Anzeiger, which was written by Fabian Rings. this 25 million cost francs deal was done by Swiss with Pakistan. And Pakistan is a fair state. And what kind of country or how we can we are dealing? So in which in what we want? Of course, whenever we want, a person will run to seek peace or seek freedom. And when people comes here, you will close your doors, and you will say, oh no, you should go back. Oh, why you are creating problems for me in back home? With your stupid business of weapons, because you need money. And when I will come here, you close your door. So where I can go? Which part of the world? So these are so the basic questions we need to understand, and we need to work on this. Thank you.
Die Ausgangsfrage war ja, wenn wir jetzt, wenn ein Niederlassungsrecht für alle umgesetzt wird, reisen dann nicht oder migrieren dann nicht ganz viele Menschen, beispielsweise in die Schweiz. Und die Antwort war, das könnte sein, denn der Wohlstand zieht an, wirkt auch magnetisch. Und Flüchtlinge bringen auch nicht nur gute Dinge, sie bringen auch viele schlimme Erfahrungen mit sich, auch als Grund, weshalb sie geflüchtet sind. Und wir alle haben schlechte Dinge wie auch gute Dinge in uns. Deine Vision ist, dass wir alle sozusagen unsere guten Dinge zusammenbringen und damit etwas Neues schaffen. Gleichzeitig dabei uns aber auch gegenseitig respektieren, unsere Kultur, dass du also nicht in die Schweizer Käseproduktion oder ins Raclette-Business einsteigst, weil das ist sozusagen ein Schweizer Ding. Du fragst dich aber auch, wie reiche Staaten, wie beispielsweise die Golfstaaten, die ja nahe bei deinem Heimatland sind, weshalb die so reich sind und dennoch keine Flüchtlinge aufnehmen. Und in die Richtung, der, wie wir auch aktiv werden können, sagst du, dass wir den Staat davon abhalten können, Flüchtlinge zurückzuschicken in Kriegsstaaten, in Staaten, aus denen sie geflohen sind, weil sie Angst um ihr Leben hatten. Und wenn man diesen Menschen sozusagen die Tür verschließt, wo sollen sie dann hin, wenn man sie in das Land zurückschickt, in dem sie eigentlich um ihr Leben gefürchtet haben? Jetzt, du hast sozusagen das Stichwort gegeben, die Türe schließen. Es gibt einen, den Akteur, den Staat, der bis jetzt ja stark in der Migrationspolitik, in der Asylflüchtlingspolitik aktiv ist. Ein Argument, weshalb man die Grenzen nicht einfach so öffnen kann, ist immer ein Argument auch der Solidarität, nämlich wie können wir sozusagen den Wohlfahrtsstaat, die solidarische soziale Gemeinschaft in der Schweiz oder in anderen Ländern aufrechterhalten, wenn auf einmal so viele zusätzliche Migranten kommen. Da kommt die Rolle des Staates hinein oder eben auch der Staat sozusagen als Repräsentant aller Bürger, die auch ein Recht haben, ihr eigenes zu schützen. Könnte man sagen. Ich möchte das noch in die Runde werfen. Wer möchte dazu Überlegungen anstellen oder kontern?
Also im Moment heißt ja Migrationspolitik eigentlich vor allem Migrationsverhinderungs-, Migrationskontrollpolitik, und ich glaube, wir haben gar keine Alternative. Also natürlich sind das Fragen, die man stellen kann, aber ich glaube, in dem Moment, wo wir das nicht mehr hätten, wo wir eben keine Migrationspolitik und Integrationspolitik mehr nötig hätten, dass nämlich das Recht auf Bewegungsfreiheit gibt, da heißt das Ganze einfach Tausende von Tote, die wir weniger hätten. Also eigentlich ist es zynisch, überhaupt zu überlegen, ob es eine Alternative zu denen gibt. Es gibt einfach eigentlich gar keine Alternative. Natürlich wirft das viele Fragen auf, und man mag sagen, das ist naiv, aber eigentlich, wie können wir das akzeptieren, dass da jeden Tag so viele Menschen sterben?
Und wenn wir in deinen Worten sehr schnell sagen, ja, sozusagen zu viel Migration gefährdet unseren schönen Wohlfahrtsstaat, unsere Solidarität untereinander, dann ist es ja offensichtlich, dass das ein, nicht nur ein nationalistisches, sondern letztlich ein rassistisches Argument ist. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Also es geht da nicht um irgendwie austarierte Werte für alle, sondern in dieser Vorstellung, wenn die nationalstaatlichen Grenzen die Grenzen sind für diese Konzepte von Wohlfahrt, von Solidarität, dann heißt das ja immer, und in unserem Fall eines sehr kleinen Landes sowieso, dass wir alle anderen ausgrenzen und bewusst dann ausgrenzen. Also dort ist das große Problem. Umgekehrt heißt es ja nicht, dass wenn ein Recht auf Migration bestehen würde, dass dann sozusagen die Leute, die migrieren, alle Rechte hätten und sozusagen die anderen überrollen könnten. Also das, was allenfalls Solidarität oder auch soziale Sicherheit sichert, sind ja auch Rechte. Also ein Recht auf Arbeit, ein Recht auf Obdach und so weiter, ein Recht auf Bildung. Und die gelten ja für alle, also die gelten ja auch für die, die sich allenfalls bedroht fühlen würden. Also gibt es diese Auseinandersetzung und der Kampf muss dahin gehen, dass alle Rechte gleichzeitig geschützt sind und eben, wie es im ersten Artikel heißt, für alle Menschen und nicht für eine bestimmte Kategorie oder für eine Selektion.
Es gibt ja beispielsweise auch Konzepte, die die Idee der Staatsbürgerschaft umdefinieren, also dann nicht mehr als Staatsbürgerschaft, sondern man spricht von entweder französisch Citoyenneté oder Citizenship auf Englisch, also das ist die Idee, dass man nicht unbedingt an einem Staat, sondern vielleicht auch an anderen Zugehörigkeitsorten, Gemeinschaften zugehörig sein kann. Also die Frage, müssten wir vielleicht, also ich komme darauf, weil du vorher auch Nationalstaat gesagt hast, und die Frage der Nation, wie definiert man sie, wenn Personen aus anderen Nationen einreisen? Wie seht ihr die Möglichkeit, dass man Zugehörigkeit beispielsweise über eine Stadt definiert oder dass man einen anderen Bezugsrahmen sucht als jetzt den Nationalstaat?
Das ist ein gutes Konzept. Ich hänge noch an dem anderen Gedanken dran. Ich finde das auch immer so ein bisschen arrogant vorstellen, dass die Schweiz so toll ist, dass da alle hierher wollen. Wir haben auch gesehen, dass das nicht unbedingt so ist, jetzt gerade in den letzten Monaten. Ich glaube, es ist auch unglaublich schmerzhaft, alles aufzugeben. Migration heißt auch einfach soziale Beziehungen neu aufbauen, nochmal bei Null anfangen, an einen neuen Ort beginnen. Das ist ja nicht einfach nur toll. Das ist nicht einfach nur spannend und nett, sondern das hat was damit zu tun, dass man auch ganz oft gezwungen ist, weil man sein Überleben sichern muss, an einem neuen Ort anzufangen. Von dem her, ich mache mir da gar nicht so Sorgen, dass die Schweiz also überrollt wird oder so. Das heißt ja für alle, dass wir dann auch an nettere Orte gehen können, nicht hier bleiben müssen. Also, ich glaube, ein Recht auf Bewegungsfreiheit kann es natürlich nur geben, wenn diese schreiende Ungerechtigkeit auf der Welt beseitigt ist, die eben genau dazu führt, dass Leute gezwungen sind, alles aufzugeben und nur neu anzufangen, weil sie ihr Überleben sichern müssen. Oder? Sondern es wäre dann eben eine Bewegungsfreiheit, die bedeutet, ich gebe anders hin, weil ich es dort spannend finde, weil ich neue Erfahrungen machen will oder weil mir das Wetter besser gefällt oder so. Aber nicht, weil ich muss, sondern weil eben soziale, wirtschaftliche Bedingungen eben also angeglichener werden. Also das ist ja total eng verbunden, oder? Wir haben eine Welt, die furchtbar ungerecht ist. Und da müssen wir natürlich ansetzen und da müssen wir kämpfen, oder?
Vielleicht um dem noch etwas anzufügen, das war ja auch eine große Diskussion vor den bilateralen Verträgen mit der EU, dass wenn jetzt für EU die Personenfreizügigkeit eingeführt wird, dass dann die Schweiz überrollt wird, und das wurde sie auch nicht. Also zu deiner Vorstellung, dass ein Recht auf Migration wohl auch nicht zu einer massenhaften Völkerwanderung führen würde. Ich würde gern nochmals eure Frage aufnehmen, was kann man machen, wie soll man kämpfen, was können wir tun? Also wir bewegen uns ja im Moment noch recht im Utopischen. Also auch wenn du, Susanne, gesagt hast, dass wenn globale Niederlassungsfreiheit möglich ist, dann hängt das auch damit zusammen, dass die Ungleichheiten weltweiten zumindest reduziert werden. Da sind wir ja in großen Utopien. Was kann das jetzt für unseren Alltag heißen? Was können wir tun schlussendlich, um diese Ideen irgendwie im Alltag ansatzweise umzusetzen? Was habt ihr für Ideen? Auch utopische dürfen es sein. Irgendwelche Ideen, Ansätze, vielleicht auch was ihr selber tut.
Also ich möchte das nochmal aufnehmen, was Hatim gesagt hat. Die ganze Frage, das Beispiel von Waffenexporten, die zu Kriegen und Konflikten führen, was dann Fluchtursachen sind für viele Leute, ein Gebiet verlassen zu müssen, zu flüchten. Das ist ja ein sehr konkretes, sehr dringliches politisches Projekt, an dem verschiedene schon längst dran sind und wo wir einsteigen können und einsteigen müssen. Nur ein kleines Beispiel, aber ich glaube, das ist auch wichtig. Ich meine, auch da geht es dann um das Projekt von offenen Grenzen. Auch wenn wir in einem solchen Punkt gegen diesen Aspekt dieses Wirtschaftssystems Widerstand leisten, könnte das Konzept von offenen Grenzen einen Schritt näher kommen. Ich glaube, das ist wichtig, dass es nicht darum geht, immer sozusagen mit diesem politischen Projekt dann herumzuwandern und nur das vor Augen zu haben. Eben, was du vorher angesprochen hast, die Vernetzung und Projekte eher auf der Ebene einer Stadt zum Beispiel können genauso dazu führen oder können diese nationalstaatlichen Konzepte und Grenzregulierung, Grenzregime ebenso anknacken zumindest oder ein wenig aufweichen. Und ich glaube, genau in diesen Zusammenhängen, das ist vielleicht ein bisschen eine Antwort von mir auch an deine Frage, Susanne, also was machen wir bei diesen Ungleichheiten, in denen wir selber stecken, oder? Also wenn wir an diesen Punkten gemeinsam arbeiten, dann passiert vielleicht etwas auch, was du Hatim gesagt hast, dass wir dann unsere verschiedenen Möglichkeiten, oder? Erfahrungen, Privilegien, politischen Vorstellungen, persönlichen Kapazitäten, dass wir das dort einbringen können und etwas Neues, Gemeinsames dann auch schaffen können.
Ich glaube, für mich persönlich ist es ganz wichtig zu verstehen, was da eigentlich passiert. Eben, ich wollte zum Beispiel herausfinden, was passiert eigentlich in dieser Integrationspolitik. Ich will lernen zu verstehen, wie die Maschinerie sich dreht, was hält die am Laufen und was ist das genau. Ich glaube, das ist ja was wir heute Abend machen. Wir setzen uns auseinander, wir lernen. Das scheint mir der erste wichtige Punkt. Und ich glaube, wir müssen ganz klar zusammen einstehen und kämpfen gegen solche Beispiele von Entrechtungen, wenn Leute in Bunker gesteckt werden, das ist was wir. Wo wir zusammenstehen können. Aber ich glaube, es braucht noch was Drittes und das klingt jetzt weniger martialisch und weniger radikal, aber finde ich ganz wichtig, ist so diese, weiß nicht, wie ich dem sagen soll, so die Offenheit fürs Gespräch, die Offenheit für die Erfahrung des anderen, für das Anderssein des anderen, für das Wahrnehmen der eigenen Privilegien, der eigenen Benachteiligung, der Privilegien der anderen. Und für diese Dinge Sensibilität entwickeln und sich wirklich begegnen. Und dafür braucht es Räume, wie zum Beispiel so eine autonome Schule, da braucht es Räume, wo man zusammen diskutiert, kämpft, arbeitet, lernt. Und das ist ganz wichtig, diese Begegnung, das Verstehen des anderen.
Ja.
Es ist that everybody can play his role in this situation, but we need to be free from our mind's borders. We need to accept that in the reality and to throw out our ego, which is my conclusion, that we need to make free our mind from borders. This is the first step. And I just gave an example of Solinet that they have different types of projects like a tandem or Diwan Sabzna that they're working with refugees to be integrated. And from a small project, you can do so many things. And as a refugees, we need everything, small things as well, and big things in our life, in our daily life, from morning till evening. So we are alone, we need someone to speak. We don't know the language, we need someone to translate. We need to learn the language, we need someone to teach us. So you can come and make it strengthen these organizations like Atomic Sugar, like Solinet, to be part of these organizations, because it is not a one-person job. End of the day, these people, I know they're working with us, Luke or Misha, sometimes they get that much frustrated because they see these people and they try their level best that we to be integrated, learn the language, learn the system, and after a few months or year, you will get a letter, oh, this person has to leave the country. So you can imagine what would be the situation of those people they are working with us. So we need to make them strengthen, we need to support them that, yeah, we all are together. And once again, as I said, we need to come out from our comfort zones. When you treat me, you can invite me in your house, might be you don't like so many things from my side. You don't like my dressing, you don't like my smell, you don't like my so many stupid questions, or so many things might be. But that is the step that you should do it. If you think all these things, you will never come forward and open your doors. First of all, we need to make ourselves free from our minds, from our egoistic thinking that, yeah, we are ready to do it, we are committed to do it. Whatsoever comes in this way, we don't care. Then you can fight, then you can win. Otherwise, you come under halfway, you don't like something from me, you don't like my job, you don't like something. Oh, these are so stupid, why I should waste my time? No. We are human beings, we need your love, we need your respect, we need your support. And that could help us, that could solve so many problems. Even though the government is too strong, even though the SVP is so strong, their thinking, their setup, the bureaucracy, but still we are the hopes, we are the lights in these dark nights to bring a change. Thank you.
Danke, das waren sehr schöne Worte zum Schluss. Ich darf sie auch noch einmal übersetzen. Also jeder kann seine aktive Rolle spielen. Dafür müssen wir uns von den eigenen Grenzen befreien, vom eigenen Ego. Es gibt viele kleine Projekte wie Tandem, Gemeinsamtsnacht und so weiter. Und von solchen kleinen Projekten kann dann auch mehr entstehen. Und du erzählst aus deiner eigenen Erfahrung, Flüchtlinge brauchen viel, sie brauchen jemanden zu sprechen, sie müssen die Sprache lernen und. Deine Aufzählung war noch viel länger. Und es ist auch, also nicht nur Flüchtlinge brauchen Unterstützung, auch die Personen, die Flüchtlinge unterstützen, sollen wir unterstützen, denn auch ihre Arbeit ist frustrierend. Sie arbeiten 4-5 Monate mit jemandem und dann wird die Person ausgeschafft. Was es braucht, ist, dass wir, das ist dein Appell, dass wir aus der Komfortzone herauskommen, dass wir unsere Grenzen überwinden und dass auch wenn wir Flüchtlinge persönlich vielleicht nicht mögen, wegen ihren Witzen, was sie sagen, was auch immer, dass wir uns dennoch für sie einsetzen. Wir sind, und auch wenn es SVP und Bürokratie gibt, wir sind die Hoffnung, dass sich etwas bewegt. Danke. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort fürs Podium.